Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass so viele Leute gekommen sind. Schön, dass Sie alle da sind und den Weg hierher gefunden haben in diesem herbstlichen, dunklen, nasskalten Wetter. Ich bin Susanne Schaut von der Ortsgruppe Tübingen von Medico International. Ich freue mich sehr, dass Kerem Schamberger von Medico hier ist und uns diesen Vortrag halten wird. Zum Thema, Sie haben alle das Programm wahrscheinlich gelesen, Europa macht dicht mit tödlichen Folgen, die Verantwortung Deutschlands für das Sterben an den Außengrenzen. Er wird mit vielen Beispielen und auch mit Video, PowerPoint, uns da eine Einführung geben und anschließend wird es eine Diskussion geben. Und dann übergebe ich jetzt gleich das Wort an dich, Kerem. Schön, dass du da bist und du stellst dich selber vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich wirklich, dass so viele Leute da sind. Vielleicht ist es ein Anzeichen dafür, dass sich etwas geändert hat in der Atmosphäre, weil als ich vor einem Jahr so ähnliche Veranstaltungen gemacht habe, waren so 20, 30 Leute da. Vielleicht zeigt es auch die Dringlichkeit und auch die Brutalität des Rechtsrutsches und der Abschottungspolitik, die wir momentan an den Außengrenzen erleben. Mein Name ist Kerem Schamberger, ich bin Referent für Flucht und Migration bei Medico International seit 1,5 Jahren. Davor habe ich in München an der Uni promoviert und bin eigentlich Kommunikationswissenschaftler, aber bei Medico dann auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ja, ich würde diesen Vortrag gerne im Gedenken an die etwa 600 Menschen, die am 14. Juni vor dem griechischen Festland, vor der Stadt Pylos, ertrunken sind und über die nur sehr wenige Leute sprechen, halten, während wir die Namen des damals gleichzeitig stattfindenden U-Boot-Unglücks sofort wussten, ihre Geschichten, Gefühle und Familien kannten, kennen wir bis heute keinen einzigen Namen der so vielen Ertrunkenen vor Pylos. Und es gab damals einen sehr guten Kommentar von Ronen Steinke in der Süddeutschen Zeitung, davon ist auch der Screenshot, der gesagt hat, und ich denke, das ist auch ganz wichtig zu betonen, ihr Tod ist kein Desaster, keine übernatürliche Katastrophe, kein Unglück, sondern Unrecht und ein Verbrechen. Und zwar eine Folge der wirklich sehr tödlichen Abschottung Europas vor Flucht und Migration. Die Europäische Union trägt eine große Portion Mitverantwortung an dem Tod dieser Menschen. Ja, in diesen letzten Tagen ist ja wirklich der Diskurs, ich finde es wirklich ganz schwer auszuhalten. Jeden Tag wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Heute war es Jens Spahn, der sagt, wir müssen physische Gewalt an den Außengrenzen Europas einsetzen, um Geflüchtete abzuhalten. Interessanterweise, es gibt diese physische Gewalt schon und zwar ganz massiv. Ich werde sie euch auch in Bildern zeigen. Vorgestern hat Friedrich Merz davon geredet, wir sollten keine Geflüchteten aus dem Gazastreifen aufnehmen, weil wir schon genug antisemitische junge Männer in Deutschland haben. Und die Mitglieder der Jungen Union würde damit nicht gemeint haben. Genau, ich werde über zwei Punkte reden. Einmal über die anstehende Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, GEAS oder auf Englisch SEAS. Und sagen oder euch ein bisschen berichten, was diese Reform denn bedeuten würde, wenn sie denn so kommen wird. Es sieht so aus, dass sie kommt, weil die Einigungen sehr, sehr schnell voranschreiten. Und dann werde ich in einem zweiten Teil diese Reformbemühungen, also Reform natürlich immer in Anführungsstrichen, diese Reformbemühungen in die schon sehr lange anhaltenden Tendenzen der Brutalisierung, der Kriminalisierung und der Externalisierung der europäischen Außengrenzen einordnen. Was ich damit genau meine mit diesen Begrifflichkeiten, das werde ich euch dann jeweils noch erzählen. Ich werde ungefähr 55 Minuten reden, aber es kommt jetzt einem vielleicht lang vor, aber es sind auch viele Bilder dabei, das heißt, es ist schon auch ein bisschen Abwechslung und wahrscheinlich auch viele Informationen, die noch gar nicht so bekannt sind. Medico International ist eine Organisation, die 1968 gegründet worden ist, damals von der Studenten Bewegung. Die erste Aktion war noch sehr dilettantisch, abgelaufene Medikamente in den Bürgerkrieg nach Biafra zu bringen, Nigeria, also wirklich schon sehr lange her, würden wir heute natürlich nie wieder so, nicht mehr so machen. Aber nur um an diese Geschichte auch zu erinnern, wir kommen eigentlich auch so aus der kritischen Solidarität mit Befreiungsbewegungen auf der ganzen Welt, Nicaragua, Honduras, Südafrika, Westsahara und so weiter. Und heute arbeiten wir vor allem mit sozialen Bewegungen, kritischer Zivilgesellschaft und progressiven AkteurInnen, vor allem im globalen Süden zusammen. Wir haben so einen Grundsatz, eine Art Dreiklang. Wir sagen Hilfe verteidigen, Hilfe kritisieren und Hilfe überwinden. Also im Sinne von, ja, es muss geholfen werden in dieser Welt, die von Ungerechtigkeit durchzogen ist. Ja, wir kritisieren auch die Art und Weise, wie Hilfe teilweise geleistet wird, also dass die Menschen in Abhängigkeit gelassen werden, dass es teilweise sehr paternalistisch ist, dass die Leute aus Europa ja immer am besten wissen, wie man den Menschen in Afrika hilft. Und wir setzen uns ein für Weltverhältnisse und gesellschaftliche Verhältnisse, die Hilfe nicht mehr nötig machen, also die Hilfe überwinden. Also wir arbeiten quasi auch daran, dass wir irgendwann nicht mehr tätig sein müssen, wobei die Entwicklung momentan eher in die andere Richtung geht. Ja, genau. Ja, wir reden heute über die Abschottung Europas vor Flucht und Migration, vor Geflüchteten, die aufgrund von Krieg und Verfolgung, aber auch aufgrund von wirtschaftlicher Ungerechtigkeit ihr Land verlassen müssen. Wenn man bei Medico aktiv ist als Referent für Flucht und Migration, dann ist man sehr, sehr viel unterwegs. Ich war auf den griechischen Inseln kürzlich, ich war auf Malta, ich war in Polen an der ukrainischen und an der belarussischen Grenze. Dieses Jahr war ich im Niger, in der Sahelzone. Da haben wir auch Kooperationspartner und ich komm quasi direkt von Lampedusa. Vorletzte Woche war ich noch auf Lampedusa und ich werde euch auch immer wieder so gewisse Eindrücke von den Außengrenzen Europas mitbringen. Ich habe euch auch ein Bild aus Lampedusa mitgebracht. Das ist eine gewisser Spoiler quasi. Ich werde noch nicht erklären, was man darauf sieht, aber meine Vorträge sind meistens sehr negativ und deshalb habe ich mir gedacht, ich versuche mal positiv zu enden, weil das auch genau, das ist eine Aufnahme von Lampedusa. Was es genau damit auf sich hat, werde ich am Ende des Vortrags deutlich machen, aber etwas eigentlich Positives in dieser allgemeinen traurigen Situation. Ende 2022 waren erstmals mehr als 110 Millionen Menschen auf der Flucht weltweit. Eine so hohe Zahl wie noch nie. Ihr seht, dass sie sich mehr als verdoppelt hat, eigentlich fast verdreifacht in den letzten 10, 12 Jahren. Aber man muss zur Rahmung auch sagen, vor allem weil in den Medien oft der Eindruck entsteht, dass die Menschen vor allem versuchen würden, nach Europa oder in die USA zu gelangen, aber das nur einen geringen Teil der weltweiten Wander- und Fluchtbewegungen ausmacht. Die meisten Menschen migrieren oder fliehen innerhalb ihrer Region, also innerhalb ihres Landes, Binnenflucht oder innerhalb ihrer Nachbarländer, regionale Flucht. Und also anders als es die sehr überhitzte Debatte in Europa nahelegt, gelangt nur ein Bruchteil der Fliehenden in den globalen Norden. 85% der internationalen Flüchtlinge werden von Ländern des globalen Südens aufgenommen. Ich denke, das ist ganz wichtig im Kopf zu behalten. Aber man muss natürlich auch sagen, dass sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aufgrund der Zerstörung der Natur- und Lebensgrundlagen durch die kapitalistische Profit- und Wachstumsorientierung unserer Gesellschaften Hunderte Millionen von Menschen auf den Weg machen werden müssen, weil sie vor Ort de facto einfach nicht mehr leben können. Das ist ein Bild aus dem August 2022. Ihr erinnert euch vielleicht, es wurde nicht so viel darüber berichtet, über die Jahrhundertflut in Pakistan. Ein Drittel des Landes waren damals von Wasser überflutet, über Monate hinweg übrigens. Ein Drittel des Landes bedeutet ungefähr die Fläche von ganz Deutschland. Aber auch hier muss man sagen, Klimaflucht bedeutet nicht Flucht nach Europa oder in den Norden, sondern vor allem auch momentan Binnen- und regionale Flucht, also in der jeweiligen Gegend, wo man lebt und man zieht weiter, um dort hoffentlich leben zu können. Die Antwort der Europäischen Union darauf ist eine massive Abschottung nach außen. Die Festung Europa ist nicht nur ein Demoslogan, sondern tagtägliche Praxis an den europäischen Außengrenzen. Und ich denke, man kann diese Abschottungspraxis auch als eine Maßnahme sehen, die mit dem Nichthandeln bei der Bewältigung der Klimakatastrophe korrespondiert. Man baut lieber Mauern, anstatt Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Mit tödlichen Folgen. Seit Anfang des Jahres sind mehr als 2500 Menschen alleine im Mittelmeer gestorben, so viele wie seit Jahren nicht mehr. Es gibt ein Projekt, das zählt die Migranten, die seit 2014 im Mittelmeer verschollen sind quasi. Und sie kommen, das ist eine ganz aktuelle Zahl vom 17. Oktober, auf mehr als 28.000 Menschen. Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen in Europa an den Außengrenzen seit 1993, also seit genau 30 Jahren, ums Leben gekommen sind, dann seht ihr diese unglaubliche Zahl von fast 53.000 Menschen, von denen man weiß. Die Dunkelziffer dürfte noch viel, viel höher sein. Und als ob das alles noch nicht reichen würde, haben wir es eben in der letzten Zeit mit einer massiven Brutalisierung und einer zunehmenden Normalisierung einer brachialen Gewalt zu tun. Es gibt eben drei aktuelle Tendenzen, die wir so auch als Medico analysieren. Erstens Brutalisierung, zweitens Kriminalisierung von Geflüchteten und drittens Externalisierung. Ich werde auf diese Punkte alle noch eingehen. Man kann sagen, dass der Umgang mit Geflüchteten wenig mit Menschenrechten und Moral zu tun hat, sondern vielmehr mit Macht und Interessen und damit verbunden auch mit geostrategischer Politik. Also es wird zum Beispiel sehr deutlich am Beispiel des Umgangs mit ukrainischen Geflüchteten, das werde ich jetzt nicht weiter ausführen, da könnte ich einen eigenen Vortrag zu halten, aber das können wir auch darüber diskutieren gerne. Aber wenn man sozusagen die ungleiche Behandlung von Menschen, die aus der Ukraine vor Krieg flüchten oder zum Beispiel aus Afghanistan vor dem Taliban-Regime, dann wird das sehr, sehr deutlich. Aber es hat auch deutlich gemacht, letztes Jahr mehr als 1 Million ukrainische Geflüchtete, dass es hat deutlich gemacht, was möglich wäre oder was möglich ist, wenn der politische Wille dazu da ist. Es ist also eine Frage des Willens. Ich werde euch jetzt in dem Vortrag viel von den Rändern der Europäischen Union sagen, aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die EU-Migrationspolitik in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark von der deutschen Bundespolitik geprägt worden ist. Das werde ich euch auch noch an einigen Beispielen deutlich machen. Ich komme jetzt im ersten Teil darauf zu sprechen, was denn diese GEAS, gemeinsames europäisches Asylsystem, Reform bedeutet. Ein wichtiger Beschluss gab es am 8. Juni diesen Jahres, als die EU-Innenminister sich geeinigt haben, übrigens auch mit Zustimmung Deutschland, also mit der Zustimmung der Ampelkoalition. Ohne diese Zustimmung wäre dieser Reformschritt gescheitert. Um was geht es in dieser Reform? Man muss es wirklich, glaube ich, so offen sagen, da gibt es auch viele Diskussionen, aber ich vertrete das, dass man es so sagen muss, wenn diese Reform durchgeht, dann geht es um die de facto Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl auf gesamteuropäischer Ebene. Also das, was 1993 von CDU, CSU, SPD und FDP auf nationaler Ebene schon weitestgehend durchgesetzt worden ist, wird jetzt dann auf europäischer Ebene nachvollzogen, diesmal auch mit Unterstützung der Grünen. Zentrales Element dieser Reform sind sogenannte Grenzverfahren. Grenzverfahren, die für Menschen, die an die Außengrenzen kommen, auf europäischen Boden treten und dann in diese Verfahren kommen. Wer kommt in diese Verfahren? Menschen, die erstens, deren Vorgänger, die schon da waren, quasi geringe Anerkennungsquoten hatten. Also eine Anerkennungsquote von unter 20%, also dass sie Asyl bekommen haben. Das wird auch in den Medien erzählt. Das wird von Faeser erzählt. Der hat gesagt, ja, es kommen eh doch nur diese Menschen in Grenzverfahren, die eine geringe Chance auf Anerkennung haben. Aber das war, ich würde das fast als glatte Fehlleitung der öffentlichen Aufmerksamkeit bezeichnen. Denn diese Reform beinhaltet auch die Möglichkeit, dass die EU-Außenstaaten, also Griechenland, Spanien, Italien, die Möglichkeit haben, alle Menschen in diese Grenzverfahren zu stecken, die aus vermeintlich sicheren Drittstaaten kommen. Und was sichere Drittstaaten sind, liegt im Ermessen der Länder zu entscheiden. Und deshalb gibt es ja gerade eine sehr große Diplomatie in dem Versuch, sogenannte Abkommen mit sicheren Herkunftsstaaten, aber auch vor allem mit sicheren Drittstaaten, also Staaten, durch die Menschen gewandert sind auf ihrem Weg nach Europa. Grenzverfahren, das wurde auch in der Öffentlichkeit immer sehr falsch dargestellt, Grenzverfahren sind keine Asylverfahren, sondern es wird nur geprüft, ob die Menschen ein Recht haben, einen solchen Asylantrag zu stellen oder nicht. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das Recht sagt, dass sobald man europäischen Boden betreten hat, man einen Asylantrag stellen kann. Dafür wurde jetzt ein rechtliches Konstrukt sich überlegt, und zwar die sogenannte Fiktion der Nichteinreise. Die Menschen sind auf europäischem Boden, aber man behandelt sie einfach so, als ob sie noch nicht eingereist wären und deshalb man ihnen das Recht auf einen Asylantrag vorenthalten kann. Während jetzt diese Fiktion gilt und die Prüfung in diesen Grenzverfahren läuft, müssen die Menschen aus dieser Logik heraus immobil gemacht werden, weil sie ja nicht weiter dürfen an den Außengrenzen. Das heißt, sie werden in Lagern und in großen gefängnisähnlichen Komplexen eingesperrt werden. Diese Realität sehen wir ja schon auf den griechischen Inseln. Ich werde euch auch einige Bilder zeigen. Und mit einer solchen GEAS-Reform, und das wäre auch das Schlimme, wird diese de facto Realität an den Außengrenzen verrechtlich in Recht zementiert und damit zur gängigen Praxis eigentlich für alle Außenstaaten der Europäischen Union gemacht. Mit sehr brutalen Folgen für die Geflüchteten selbst. Sie werden wieder, wie in Moria, über Monate hinweg in Lagern sitzen. Die Ankündigung ist, dass nach 12 Wochen, also 3 Monaten, diese Grenzverfahren durchgeführt werden sollen. Das wäre schnell, also verhältnismäßig schnell. Aber niemand beantwortet die Frage, was man denn mit den Menschen macht, wenn ein Grenzverfahren negativ ausfällt. So, was macht man mit den Menschen dann? Also dann muss man sie ja irgendwo hin zurückschicken, aber es gibt eigentlich keine Länder, die diese Menschen aufnehmen. Das heißt, die werden dort aller Wahrscheinlichkeit in einem rechtlichen Limbo die ganze Zeit über Wochen, über Monate und wenn nicht sogar länger dort festsitzen. Ich habe gerade von haftähnlichen Unterbringungen gesprochen. Man kann eigentlich auch, das sind so Hochsicherheitsanlagen, die da entstehen werden. Es gibt auch schon einen Namen dafür, CCAC, Closed Controlled Access Center. Und die sind auch schon Realität. Ich bin dorthin gereist, und zwar auf 5 griechischen Inseln. Da hat die Europäische Union nach dem Brand in Moria im September 2020 gesagt, nie wieder Moria. Und was die Alternative zu Moria ist, seht ihr auf diesen Bildern. Es wurden von der EU 276 Millionen Euro in die Hand genommen, um 5 dieser sogenannten Closed Controlled Access Centers zu bauen. Das ist das Center auf Samos. Gebaut mitten im Nirgendwo, wer war schon mal auf Samos, also es gibt ja schöne Berge dort und das kann man mit dem Auto schön rumfahren und dieses Lager ist mitten im Nirgendwo auf einem Berg und es ist einfach wie ein Hochsicherheitsgefängnis. Es gibt doppelte Zäune, jeweils bestückt mit NATO-Stacheldraht, dazwischen fahren Wachfahrzeuge hindurch, ihr seht hier diesen doppelten Zaun. Es gibt überall Polizei, private Security, G4S, wer die Firma kennen sollte. Es gibt Überwachungsdrohnen, Kameras an jeder Ecke, vielleicht genau da, hier sieht man die Kameras, hier diese mobilen Kameras auch. Wurde extra eine künstliche Intelligenz entwickelt, also eine KI-Technik, die mit den Drohnen die Emotionalität von Menschenmassen oder Menschenmengen, die sich in dem Lager zusammenkommen könnten, analysiert. Alle Aufnahmen werden in ein Zentrum in Athen zusammengespeist und dort überwacht, also auch so ein bisschen so ein Foucault'sches Panoptikum quasi. Es gibt eine ID-Karte für registrierte Geflüchtete, die Lager sind nur zu bestimmten Zeiten geöffnet. Hier seht ihr das gerade im Bau befindliche Lager auf Lesbos. Ich bin da auch hingefahren. Also eigentlich ist es quasi schon fertig. Es gibt noch so ein paar, wegen Umweltauflagen, noch ein paar rechtliche Streitereien, aber das ist de facto auch eigentlich schon fertig. Auch in Lesbos, mitten auf dem Hügel, zu Fuß 4-5 Stunden von Mytilini entfernt und auch sehr bezeichnend, neben der größten Müllkippe der Insel wird es gerade gebaut. Diese Idee für CCACs und auch die Idee für Grenzverfahren stammt übrigens von Seehofer, also deshalb Zentralität der deutschen Migrationspolitik, und auch seine Ideen der Ankerzentren, die es ja jetzt hier gab, ist sozusagen eine ähnliche Idee. Und das ist nochmal ein Hinweis auf die zentrale Rolle Deutschlands bei der Architektur des EU-Grenzregimes. Also erster wichtiger Punkt der GEAS-Reform sind Grenzverfahren und die dann zu sowas führen würden. Also das sehen wir schon in der Praxis de facto. Der zweite wichtige Punkt in dieser GEAS-Reform ist der Punkt der sicheren Drittstaaten. Also man braucht ja dann auch Staaten, wohin man die Leute abschieben kann, nicht in unbedingt ihre Heimatstaaten, sondern eben in die Staaten, aus denen sie gekommen sind nach Europa. Das ist zum Beispiel ein Land wie die Türkei, denen man dann Geld dafür gibt, dass sie die Geflüchteten erstens zurückhalten und zweitens auch zurücknehmen. Die Türkei hat seit 2016 10 Milliarden Euro von der Europäischen Union dafür bekommen. Also dafür ist immer sehr, sehr viel Geld da. Dieser Türkei-EU-Deal vom März 2016 ist eigentlich eine Blaupause für alle kommenden Deals in diese Richtungen, die ja vor allem auch mit eher autoritäreren Regimes abgeschlossen werden. Ich spreche ganz explizit von einem Deal, weil das keine rechtssicheren Abkommen sind. Die Türkei-EU-Erklärung war nichts weiter als eine Pressemitteilung, was zur Folge hat, dass man dagegen auch nicht rechtlich vorgehen kann, weil es kein Vertrag ist, sondern es ist einfach eine Willensbekundung und somit auch von Migrationsanwälten nur sehr, sehr, sehr schwer angreifbar. Aktuelles Beispiel, das werdet ihr alle kennen, die neofaschistische Ministerpräsidentin in Italien, Meloni, dann auch Ursula von der Leyen und dann der Rutte von Niederlanden ist im Juni nach Tunesien gefahren mit 900 Millionen Euro im Gepäck für das gleiche Ziel, und zwar damit der immer autokratischer herrschende Kais Said, der Präsident des Landes, auch zum Türsteher Europas gemacht wird. Und dieser Deal ist ja auch abgeschlossen. Ich kann euch dann ganz aktuell vielleicht in der Diskussion berichten, was das momentan für Folgen hat. Und das ist natürlich sehr perfide, dass man mit Tunesien dieses Abkommen macht. Dieses Bild ist leider nicht so gut, ich kann es vielleicht großziehen, genau. Dieses Abkommen wurde in einem Jahr gemacht, in einem Monat gemacht, wo eine extrem rassistische Gesamtstimmung in dem Land herrscht. Said hat die Rassismuskarte gespielt im Februar und eine sehr mit Verschwörungsdenken durchzogene Rede gehalten und eine Pressemitteilung herausgebracht, mit dem Ergebnis, dass schwarze Menschen, die dort leben, aus ihren Wohnungen rausgeworfen worden sind, ihre Arbeitsplätze verloren haben und auch rassistische Mobs durch die Straßen gegangen sind und sie verprügelt haben. Und in den Tagen dieses Deals wurde auch bekannt, dass eben Dutzende, Hunderte von Menschen aus Westafrika, aus der Sahelzone, von der tunesischen Polizei in die Wüste gebracht worden sind, dort ausgesetzt worden sind, damit sie nach Libyen rübergehen. Es sind einige Leute dabei verdurstet. Vielleicht habt ihr auch die sehr brutalen Bilder dazu gesehen. Wie gesagt, zu all dem ist der Türkei-EU-Deal das Vorbild. Wir haben jetzt im August eine Studie als Medico herausgebracht zum Thema, ist die Türkei ein sicherer Drittstaat oder nicht? Es wird nicht überraschen, dass es kein sicherer Drittstaat ist. Ich will nur eine Zahl nennen. Das türkische Innenministerium rühmt sich damit, im Jahr 2022 insgesamt 61.000 Afghanen nach Afghanistan mit Flugzeugen abgeschoben zu haben. Wir haben Kontakt mit Anwälten, die versuchen, in der Türkei zu vertreten. Die berichten uns davon, dass bei diesen Anhörungen, das sind keine Asylverfahren, weil es gibt kein Asyl in der Türkei, teilweise per Zoom Taliban-Beamte zugeschaltet werden und die dann mit darüber entscheiden, ob sie die Leute zurückhaben wollen oder nicht. Die GEAS-Reform ermöglicht oder wird es ermöglichen, dass die Kriterien, wann ein Staat als sicherer Drittstaat für Geflüchtete zu sehen ist und wann nicht, gesenkt werden. Also es kann in Zukunft auch nur noch Teilgebiete für Geflüchtete sicher sein, also eine Stadt, aber außerhalb nicht. Es kann in Zukunft auch nur für Teilpersonen sicher sein, also für Frauen nicht, aber für junge Männer schon zum Beispiel. Und die Länder, die müssen auch nicht mehr die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben haben. Bei der Türkei ist es eh der Fall. Die Türkei hat die Genfer Flüchtlingskonvention nur unterschrieben für Menschen, die aus Europa fliehen. Für alle anderen ist diese Konvention nicht gültig. Tja, es soll auf Teufel komm raus, das ist das Ziel der Reform, die Zahl der Geflüchteten gesenkt werden. Das ist absurd. Ich bringe dieses Argument, ich mache es mir nicht zu eigen, aber ich weiß, dass es viele überzeugen kann, wenn ihr danach vielleicht mit euren Bekannten über diese Veranstaltung redet. Das ist vor allem deswegen absurd, weil allein Studien sagen, dass allein Deutschland im Jahr 400.000 Arbeitskräfte braucht. Leute, die hierher kommen und vielleicht auch arbeiten wollen. Ich mache mir dieses Argument nicht zu eigen, weil es eine ökonomistische Logik ist nach Nützlichkeit. Aber auch aus Kapitalseite macht es eigentlich nicht so viel Sinn, diese Abschottungspolitik so zu betreiben. Es negiert auch die Tatsache, davon sprechen wir bei Medico immer wieder, dass die Migration die Mutter aller Gesellschaften ist. Und ich meine, die Debatte ist ja momentan wirklich so aufgeheizt, aber wenn man bedenkt, im Zeitraum von Januar bis August 2023 haben insgesamt in Deutschland 220.000 Personen einen Asylantrag gestellt. Erinnert euch vielleicht noch, dass selbst Herr Horst Seehofer gesagt hat, dass die maximale Grenze bei 200.000 ist. Also wir sind eigentlich gar nicht so hoch momentan, aber trotzdem, dieses Spiel der Rechten wird gerade von allen mitgespielt und alle versuchen sich gerade zu überbieten in den Forderungen nach Abschottung. Im Jahr 2021 lebten in den Ländern der EU insgesamt dann ungefähr 3,5 Millionen anerkannte Geflüchtete bzw. Menschen, die gerade in einem Asylverfahren waren. 3,5 Millionen Menschen. Die Europäische Union hat insgesamt eine Einwohnerzahl von 450 Millionen Menschen. Das ist unter 1% der Menschen, die Geflüchtete sind und so weiter. Also es zeigt, ich bringe diese Zahlen, weil es auch nochmal das Verhältnis eigentlich deutlich macht, von welcher Situation wir überhaupt reden. Ja, ich könnte noch viel zu dieser GEAS-Reform machen. Also zum Beispiel, ist hier jemand im Kirchenasyl aktiv oder kennt Kirchenasyl? Also zum Beispiel Kirchenasyl wird auch verunmöglicht, weil die Dublin-Rückführungen, das heißt, wenn jemand in Italien einreist, dort registriert wird, dann nach Deutschland weitergeht, dann müsste er eigentlich nach Italien abgeschoben werden. Dafür gab es dann Kirchenasyl. Du konntest die Leute in den Kirchen verstecken, in Anführungsstrichen. Und dann irgendwann ist die Asylverantwortung auf Deutschland übergangen. Und das wird mit der Reform entweder auf 18 oder auf 36 Monate, also auf bis zu 3 Jahre, erhöht, sodass man eigentlich keine Kirche kann eine Person oder eine Familie über 3 Jahre verstecken. Das waren davor 6 Monate. Und das ist damit eigentlich auch zum Ende gekommen. Es geht immer weiter. Die Forderungen nach Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl wird immer lauter geäußert. Hier seht ihr den CDU-Fraktionsgeschäftsführer Frey, der das vor kurzem gefordert hat. Er sagt, ja, dafür könnte man ja dann Kontingente aufnehmen. Also 100.000 Menschen bekommen Asyl im Jahr. Also so, als ob Menschenrechte eine Obergrenze hätten und bei der Person 100.001 sagen wir, sorry, du wurdest zwar gefoltert und bist im Knast gewesen, aber das Kontingent ist leider voll. Und ich würde auch gerne daran erinnern, dass die Genfer Flüchtlingskonvention ein direktes Ergebnis des Menschenverbrechens des Holocaustes und des deutschen Faschismus ist. Also die wurde verabschiedet 1951, weil so viele jüdische Menschen kein Asyl bekommen hatten, nicht die Deutschland verlassen und damit vor der Terrorherrschaft des deutschen Faschismus fliehen konnten. Es geht jetzt immer noch weiter. Wurde auch noch die Krisenverordnung verabschiedet. Falls jemand was zur Krisenverordnung hören will, das werde ich dann in der Diskussion machen, aber das würde sonst insgesamt zu weit führen. Ich komme jetzt zum zweiten Teil. Zu diesen 3 Tendenzen. Brutalisierung, Kriminalisierung, Externalisierung. Also sozusagen die GEAS-Reform ist in diese 3 Tendenzen eingebettet, und um die Gewalt, also die Brutalisierung deutlich zu machen, springen wir jetzt nach Griechenland. In Griechenland gibt es seit März 2020 massive Pushbacks, also Boote von Geflüchteten, die im Wasser sind und dann von der griechischen Küstenwache in türkisches Gewässer zurückgezogen werden. Das ist eine Form der Praxis. Die andere Form der Praxis ist, dass mittlerweile auch Menschen, die schon auf den Inseln angekommen sind, auf europäischem Boden, noch nicht registriert worden sind als Geflüchtete, von maskierten Männern entführt werden, auf kleine Plastikinseln gesetzt werden und dann ihrem Schicksal überlassen werden. Das sind paramilitärische Einheiten. Man weiß bis heute nicht genau, wer das ist. Also wir vermuten, dass es entweder Küstenwache ist oder Polizei. Genau weiß man es nicht. Es gibt massive Berichte von Foltern und Schlägen. Und es ist jetzt vor kurzem das erste Mal gelungen, das aufzunehmen. Ich zeige euch gleich die Aufnahme. Ich habe vergessen, das zu sagen. Falls ihr hören wollt, was ich dazu sage jetzt zu dieser Gewalt, hört euch diesen Podcast an. Der ist schon vom letzten Jahr, was heute an Europas Grenzen passiert. Die Journalistin Shamjaf und die Journalistin Franziska Grillmeier haben das gemacht. Wirklich sehr, sehr hörenswert. Es ist jetzt im Mai das erste Mal gelungen, diese Praxis, die ich euch gerade wörtlich geschildert habe, zu filmen. Ich habe sie jetzt extra für den Vortrag heute mal abgefilmt. Mal schauen, ob das geht. Es ist ohne Ton. Also ihr seht hier, das sind schon Geflüchtete, die auf der Insel Lesbos geschnappt worden sind. Die werden aus dem weißen Lieferwagen dann auf dieses Boot gebracht. Ihr seht hier die maskierten Männer. Ihr seht auch, hier wird ein kleines Kind getragen. Genau. Dann werden sie auf ein Boot der Küstenwache gebracht. Und die Küstenwache setzt sie dann auf so Plastikinseln, auf so aufblasbare Rafts heißt es, also auf so Notfallinseln ohne Motor, ohne alles, und setzt sie dann aus in der Hoffnung, oder sie setzen darauf, dass dann die türkische Küstenwache kommt und diese mitten im Meer ausgesetzten Geflüchteten wieder in die Türkei zurückbringt. Also es ist wirklich das erste Mal gefilmt worden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aufnahmen schon gesehen habt, aber das ist sozusagen der Beleg dafür, was da passiert. Und es gibt mittlerweile auch einige Berichte davon, dass Leichname in der Türkei an die Küste gespült worden sind von Geflüchteten, deren Hände mit Handschellen und Kabelbindern auf dem Rücken zusammengebunden worden sind. Also entweder die wurden ins Wasser geworfen und sind ertrunken oder ermordet worden, oder sie sind auf diese Plastikinseln gesetzt worden mit verbundenen Händen und dann reingefallen ins Wasser und ertrunken. Ja, also das ist sozusagen die Realität, die wir an den europäischen Außengrenzen immer wieder sehen. Das ist die Gewalt. Ich könnte noch ganz viel zu Gewalt erzählen, was in Ceuta und Melilla passiert in Marokko oder was teilweise vor Lampedusa passiert, aber ich belasse es jetzt mal dabei. Der zweite Punkt, Kriminalisierung. Es gibt eine massive Kriminalisierungstendenz von Menschen, die fliehen. Auch von Menschen, die helfen und unterstützen, also zum Beispiel Solidaritätsinitiativen auf Lesbos. Aber ich konzentriere mich jetzt vor allem mit den hauptsächlich Betroffenen, auf die hauptsächlich Betroffenen, weil das sind die Geflüchteten selbst. Und was da passiert, vor allem in Griechenland, ist wirklich sehr, sehr krass. Denn es gibt seit mehreren Jahren die Praxis, dass wenn ein Boot ankommt, also es wird nicht gepushbackt oder es wird nicht entführt, sondern es kommt an, die Leute werden registriert. Und bevor sie registriert werden, werden mindestens 1 bis 2 Leute von jedem Boot festgenommen unter dem Vorwurf der illegalen Einreise und der Beihilfe zur illegalen Einreise, also Menschen schmuggeln. Diese Vorwürfe, das ist ein systematisches Vorgehen des griechischen Staates, und diese Vorwürfe beruhen auf der absurden Vorstellung, dass jeder, der ein Schlauchboot mit schutzsuchenden Menschen fährt, ein Schmuggler sein muss. Also so, als ob die Schmuggler auf die Boote gehen würden, diese lebensgefährliche Fahrt riskieren würden und dann nur um dann in Griechenland festgenommen zu werden. Die Polizisten fragen dann, wer hat die Steuerpinne des Bootes in der Hand gehabt? Und dann sagen die, ja, der. Und dann wird diese Person festgenommen. Also in den allermeisten Fällen sind die Angeklagten selbst Schutzsuchende und wurden halt dann gezwungen, das Boot zu fahren, zum Beispiel, weil sich niemand anders gefunden hat. Es gibt eine aktuelle Studie, was ich nämlich sage, das betrifft sehr, sehr viele Leute und eigentlich da müsste es schon einen Aufschrei geben, die analysiert hat, wie sehen denn dann die Gerichtsverfahren aus gegen diese Menschen, die dann in Untersuchungshaft genommen werden. Diese Studie wurde im Juli von Borderline Europe, eine Organisation, mit der wir auch zusammenarbeiten, veröffentlicht. Die hat 81 Gerichtsverhandlungen, solche Gerichtsverhandlungen in Griechenland begleitet und analysiert. Diese Gerichtsverhandlungen dauern im Durchschnitt 37 Minuten und diese Menschen werden zu unglaublich langen Haftstrafen verurteilt. Die durchschnittliche Verurteilung beträgt 46 Jahre Haft plus einer durchschnittlichen Geldstrafe von ungefähr 330.000 Euro. Und das sind sehr, sehr viele Menschen. Mehr als 2.100 Menschen sind deswegen in Griechenland inhaftiert, die meisten davon Geflüchtete. Das sind 20% aller Gefängnisinsassen in Griechenland überhaupt. Das ist die zweitgrößte inhaftierte Gruppe in Griechenland. Die erste Gruppe sind Drogendelikte und die zweite sind Beihilfe zur illegalen Einreise. 2.100 Menschen zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie, das war im Frühjahr oder so. Also es ist wirklich... Man mag das eigentlich nicht glauben, aber das ist die Realität. Eine unserer Partner, die dagegen kämpfen, ist zum Beispiel das Legal Center Lesbos auf Samos, die juristische, rechtliche Unterstützung für Geflüchtete anbieten. Nicht nur, wenn sie kriminalisiert werden, sondern auch, wenn es darum geht, einen Asylantrag zu stellen. Und was sie auch gerade machen, sie vertreten, ich glaube, 2 der 9 inhaftierten ägyptischen Geflüchteten, die nach dem Schiffsunglück vor Pylos, dieses, was ich am Anfang gezeigt habe, inhaftiert worden sind und zu Sündenböcken gemacht worden sind. Also es sind ja viele Zahlen, 2.100 Menschen. Es sind diese Menschen haben einfach wirklich auch eine individuelle Geschichte und ich will euch eine kurz schildern. Ihr seht hier links Humayun Sabetara, ist ein Iraner, ein linker Iraner, der im Jahr 2021 aus dem Iran fliehen musste, weil die Polizei starken Druck auf ihn gemacht hat. Seine 2 Töchter sind schon in Berlin und haben dort Asyl bekommen. Und er wurde im August 2021 am griechischen Grenzfluss, in der Nähe des griechischen Grenzflusses am Evros festgenommen, weil er am Auto saß auf der griechischen Seite und im Auto noch 5, 6 andere Leute gesessen sind, weil der Schmuggler, der ihn hat sie verlassen, hat gesagt, entweder du fährst jetzt oder ihr bleibt in diesem Wald zurück. Er wurde festgenommen und dann eben wegen Beihilfe zur illegalen Einreise zu 18 Jahren Haft verurteilt. Also seit August 2021 sitzt er im Gefängnis, seit mehr als 2 Jahren. Und seine Tochter Mahtab, die ich auch persönlich kenne, die ihr da auf dem Foto seht, die macht gerade eine öffentliche Kampagne, um aufmerksam zu machen, was mit ihrem Vater passiert. Der ist jetzt 59 und sie hat Angst, dass er einfach im Gefängnis stirbt. Und die Kampagne heißt Free Humayun Sabetara. Also wenn ihr da Informationen haben wollt, informiert euch dazu, dann ich kann euch auch gerne in Kontakt herstellen. Das war sozusagen der Punkt der Kriminalisierung, da ließe sich eben auch noch viel dazu sagen, dass eben Unterstützung und Solidaritätsstrukturen auch stark angegriffen werden. Also auch die Anwälte vom Legal Center Lesbos setzen sich ständig der Gefahr aus, selber kriminalisiert zu werden, weil sie eben Geflüchteten helfen. Es ist momentan nicht mehr möglich, den ankommenden Geflüchteten auf Lesbos zum Beispiel am Strand oder an der Küste Decken zu geben oder Essen zu geben, weil das auch als Beihilfe zur illegalen Einreise gewertet wird. So, wir haben jetzt Brutalisierung, wir haben Kriminalisierung und jetzt kommen wir zu dem Punkt der Externalisierung. Was meine ich mit Externalisierung? Diesen Begriff gibt es ja in verschiedenen Kontexten mit Externalisierung und meine ich vor allem die Auslagerung von Grenzkontrollen und Grenzverfahren weit über das eigene EU-Staatsgebiet hinaus. Und diese Auslagerung findet sich in ganz Westafrika, in der ganzen Sahelzone. Und da will ich euch ein paar Beispiele jetzt zeigen. Genau, wir springen jetzt in die Sahelzone. Ich habe euch diese Karte mal gebracht, weil vielleicht nicht alle wissen genau, wo der Niger ist. Das ist hier sozusagen ohne Meerzugang. Niger ist eine der zentralen Fluchtrouten oder Migrationsrouten, also Menschen, die aus Westafrika kommen, gehen meistens über den Niger, da ist die Hauptstadt Niamey, da ist Agadez eine wichtige Stadt, entweder nach Algerien, um dort zu arbeiten, oder nach Libyen und dann von Libyen oder nach Tunesien weiterzukommen. Man muss aber ganz klar sagen, dass die meiste Migrationsbewegung, die in Westafrika stattfindet, eine sogenannte zirkuläre Migration ist. Das heißt, Menschen wandern nicht, um nach Europa zu kommen, sondern wandern von Staat zu Staat, je nachdem, wo sie ein Auskommen finden, wo sie einen Job finden oder wenn irgendwie die klimatischen Bedingungen es nicht mehr zulassen, dann gehen sie ins Nachbarland und so. Also 90% der People on the Move, der Menschen in Bewegung, findet sozusagen in der Region selbst statt und nur ungefähr 10% wandern mit dem Ziel, um nach Europa zu kommen. Ich werde euch gleich über die Arbeit unserer Partnerorganisation dort berichten. Was aber jetzt Externalisierung in Bezug auf den Niger bedeutet, war, dass im Jahr 2015 das sogenannte Gesetz 036/2015 verabschiedet worden ist, ein sogenanntes Anti-Schmuggel-Gesetz, das es illegal macht, Menschen, die man nicht kennt, vom Süden in den Norden mitzunehmen. Also auf Pickups oder in Bussen oder so und so weiter. Man darf ihnen auch keinen Wohnraum mehr vermieten und man darf ihnen zum Beispiel auch am Wegrand keine Essenssachen oder keine Getränke mehr verkaufen, weil das alles als eine Art Beihilfe zur illegalen Migration gesehen wird. Dieses Gesetz ist 2015 verabschiedet worden, 2016 nach dem Merkel-Besuch in Niamey in Kraft getreten. Und die EU hat sich das auch was kosten lassen. In den Jahren 2015 bis 2020 hat der Niger dafür 1 Milliarde Euro Entwicklungszusammenarbeitsgelder bekommen. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Konditionalisierung der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, man zahlt Gelder nur noch dann aus, wenn auch politisch wohlfeil gehandelt wird oder wenn sozusagen nach den politischen Vorgaben der EU gehandelt wird. Und meistens sind Entwicklungszusammenarbeitsgelder immer verbunden mit irgendeiner Form von Migrationskontrolle. Das ist also als Konditionalisierung bezeichnet man das. Es hat einen Effekt, also genau, so wird halt teilweise gereist auf so Pickups. Vor allem, ich war jetzt im Februar in Agadez, da gibt es keine Straßen, sondern da gibt es so, einfach so Wege, über die man durch die Wüste fährt. Agadez ist das Tor zur Sahara, diese riesige Wüste, total beeindruckend. Aber was dann passiert ist, ist dann, dass Tausende von Menschen, die so Transportservice gemacht haben, also quasi Taxifahrer, sind über Nacht zu illegalen Schmugglern geworden und deren Wegen wurden zu Hunderten beschlagnahmt, was dann auch in Agadez dazu geführt hat, dass die Wirtschaft quasi eingebrochen ist, weil 6.000 Menschen insgesamt in diesem Business involviert waren. Früher wurden die vom Militär bis an die Grenze nach Libyen oder Algerien begleitet und dann waren sie über Nacht auf einmal sogenannte Kriminelle. All das führt natürlich nicht dazu, dass die Migration aufhört, sondern dass die Menschen gezwungen sind, gefährlichere Ausweichrouten zu nehmen, in denen die Todesraten viel, viel höher sind. Und wenn man durch die Sahara-Wüste fährt, dann sieht man wirklich diese Auswirkungen ganz konkret. Ich zeige jetzt ein Bild, das ist eine kleine Triggerwarnung. Man sieht da eine tote Menschen drauf, aber ich will es euch einfach mal zeigen. Genau, man sieht zum Beispiel, also erstmal sieht man in der Wüste sehr oft so verlassene Pickup-Jeeps, die zum Beispiel dann, wo die Leute weggerannt sind, als eine Militärkontrolle kam oder als die eine Panne hatten und dann es nicht mehr genug Benzin gab. Und unser Partner Alarm von Sahara ist dort aktiv. Die sensibilisieren die Leute, die sagen, auf was sie achten müssen. Also sie ermutigen die Menschen nicht zum Gehen, aber sie verhindern sie auch nicht daran, sondern sie sensibilisieren sie dafür, was es denn bedeuten würde. Und die fahren auch oft durch die Wüste und sehen dann zum Beispiel solche Sachen. Die ganze Sahara-Wüste ist voll mit den toten Körpern von geflüchteten Menschen, die verdurstet sind. Man weiß die genauen Todeszahlen nicht, aber sie dürften relativ hoch liegen. Und ich war dort und habe mit einigen Überlebenden gesprochen. Einer, der seinen Cousin verloren hatte, der hat gesagt, wir sind mit 50 Leuten los. Dann kam eine Militärkontrolle, der Fahrer hat uns verlassen und überlebt haben 20 Leute und 30 sind in der Wüste verschwunden. Also Es gibt auch keine Gräber oder so. Ihr seht, was sie hier machen. Die decken die einfach mit Sand zu, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwas anderes zu machen. Ein weiteres Ergebnis ist, dass die Stadt Agadez total überquillt, weil sich alle dort stauen und nicht weiterkommen. In den letzten Jahren hat sich die Einwohnerzahl von 120 auf 240.000 fast verdoppelt. Und in diesem Kontext ist eben Alarm von Sahara aktiv. Die haben so eine psychologische Erstbetreuung von Leuten, die aus der Wüste zurückgekommen sind, teilweise Furchtbares erlebt haben. Es gibt da ja auch bewaffnete Banden, dschihadistische Gruppen und so weiter. Diese Geschichten erspare ich euch, weil es wirklich nicht schön ist anzuhören. Die bieten auch einmal die Woche Essensverkostung für die Leute, die kein Essen haben. Da hungern sehr, sehr viele Menschen. Also wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Arbeit, die diese Arbeit auch als eine politische Arbeit verstehen und nicht als eine humanitäre Arbeit. Es gibt, apropos politisch, es gibt auch immer Widerstand dagegen. Ihr seht hier, diese Fotos habe ich am 6. Februar gemacht. Da hat in Agadez, wirklich mitten in der Wüste, eine sogenannte Commemoration stattgefunden. Also Erinnerung und Handeln an all diejenigen, die auf dem Weg gestorben sind oder verschwunden sind. Da waren ganz viele Migranten, geflüchtete Menschen einfach da, die dann vor den anderen über ihre Erlebnisse sprechen konnten, die an ihre Freunde und Freundinnen erinnern konnten, die sie verloren haben auf dem Weg. Es gab auch Essen und so. Das war wirklich eine total ergreifende Situation dort. Das ist wirklich meine Hochachtung vor dem, was dort auch so gemacht wird. Bevor ich jetzt zum etwas längeren Fazit komme, will ich noch dieses Foto auflösen, was ich euch ganz am Anfang gezeigt habe. Wir springen jetzt quasi von dem Niger nach Lampedusa, was sehr eng zusammenhängt, weil viele Menschen, die den Niger durchqueren, um nach Europa zu kommen, meistens über Lampedusa oder Malta, aber meistens über Lampedusa dann kommen. Ich war dort vorletzte Woche, wir haben dort einen Kooperationspartner, Maldusa heißen die, die so Geflüchtete unterstützt, die dort ankommen, die dokumentieren, was die erlebt haben und so weiter, die sich versuchen, die Lebensbedingungen in diesem Hotspot-Lager, da gibt es auch so ein Sammellager, ähnlich wie auf Griechenland, die griechischen Inseln, zu verbessern, indem es zum Beispiel Internetzugang gibt. Und wir waren da auf Lesbos. Lesbos ist auch eine total touristische Insel, da machen ganz viele italienische Bürger Urlaub die ganze Zeit. Also es ist total paradox, wenn man dort ist. Aber ich will sozusagen mit eine hoffnungsvollere oder eine possibilistische Perspektive aufmachen, weil wenn man nach Lampedusa fährt, dann fährt man ja mit gewissen Bildern im Kopf dorthin. Aber die Situation dort ist wirklich sehr, sehr anders, als die Medien in Europa das schildern. Dort gibt es keine Panik, keine Aufgeregtheit. Migration ist Alltag. Natürlich ist es eine Belastung, die auch von den Leuten dort als politisch hergestellt wird, weil die Leute dort in diesem Lager ankommen und teilweise bis vor dem 1. Juni über Wochen und Monate dort festgehalten worden sind. Seit dem 1. Juni hat sich das geändert, weil dann italienische Rote Kreuz das übernommen hat und es dann besser geworden ist. Aber auf jeden Fall, es gibt dort einen alltäglichen Umgang mit Migration. Und ihr seht hier die Decke vom Anfang wieder. Das ist La Coperta di Yusuf. Hat das schon mal jemand gehört? Das ist Yusufs Decke. Yusuf war ein 6 Monate altes Baby, das im November 2020 eigentlich schon gerettet war aus dem Wasser und dann ins Wasser gefallen ist und ertrunken ist. Und um an dieses Baby zu erinnern und auch an all die Menschen, die im Meer ertrinken und sterben, zu erinnern, werden aus der ganzen Welt so 10x10 Zentimeter große Häkeldeckchen eingeschickt mit einem Brief, mit einem Gedicht. Und dann von den Bewohnern von einer Solidaritätsforum, das es auf Lampedusa gibt, 6000 Einwohner hat die Insel, also ist wirklich trotzdem sehr aktiv, zusammengenäht zu einer Decke. Könnt ihr auch googeln, La Coperta di Yusuf. Und das ist sozusagen eine Solidaritätsinitiative, was dort passiert. Wir waren dort eben vor 1,5 Wochen dort, haben mitten auf der zentralen Einkaufsstraße oder der touristischen Straße dort Veranstaltungen gemacht. Da war ein Kollege hier, den Mokhtar aus dem Niger hatten wir mitgebracht, der dann erzählt hat, wie denn die Situation im Niger aussieht. Wir hatten einen Kollegen aus Libyen da, der gesagt hat, wie sieht die Situation in Libyen aus. Wir hatten jemanden aus Tunesien da. Und diese Veranstaltungen wurden von Dutzenden, Hunderten Leuten besucht. Also ihr seht selber, wie voll das hier ist. Also es war wirklich beeindruckend zu sehen, dass die Leute trotzdem noch Interesse haben und auch trotzdem Solidarität zeigen. Auch wenn man auf den Friedhof der Insel geht und wo einige der namenlosen Leichen, die auch angespült werden, begraben sind, die waren alle von Künstlern dekoriert mit so kleinen Kunstwerken. Ihr seht hier, das symbolisiert die Insel Lampedusa und das Tor nach Europa. Und hier die ganzen kleinen Boote, die an der Insel quasi zerschellen und nur ein paar schaffen es drauf. Wir haben auch eine Commemoration gemacht, also das, was wir am 6. Februar im Niger gemacht haben, in Agadez, haben wir auch jetzt dann am 11. Oktober auf Lampedusa gemacht. 11. Oktober 2013 war das zweite Unglück oder der zweite Schiffsuntergang mit fast 300 Toten. Ihr erinnert euch alle an den 3. Oktober, das war das in aller Munde, und dann 7 Tage später ist das Gleiche passiert mit fast genauso vielen Toten, daran erinnern sich nicht so viele Leute. Und da haben wir auch so eine Commemoration gemacht, die Namen vorgelesen, und wir haben hier diese Liste ausgelegt. Ich habe doch gesagt, dass 53.000 Menschen seit 1993 gestorben sind an den EU-Außengrenzen. Man kann sich diese Liste ausdrucken lassen, und dann haben wir die ausgelegt, 50 Meter mit allen Namen und Informationen zu den Toten. Das war eine sehr, sehr intensive, also an die Substanz gehende Veranstaltung, und da waren 150 Leute da und haben da mitgedacht und waren mitwütend quasi auch gleichzeitig. Genau. Ich komme jetzt zu einem etwas längeren Fazit, noch ungefähr 5-6 Minuten, und dann haben wir auch gut Zeit zu diskutieren. Es gibt also die Illusion, dass Migration sich managen oder ordnen ließe, wird gerade momentan sehr, sehr stark in allen Medien und von allen Politikern am Leben gehalten. Das hat vor allem eine innenpolitische Ausrichtung auf die europäischen Gesellschaften. Es soll Handlungsfähigkeit simuliert werden. Aber je mehr man Barrieren aufbaut, das wird die Leute nicht aufhalten, sondern die Migrationsrouten werden sich ändern. Die Menschen werden trotzdem versuchen zu kommen, aber halt auf immer gefährlicheren und auch tödlicheren Wegen. Wir haben es mit der GEAS-Reform, mit einer de facto Abschaffung des Rechts auf Asyl zu tun. Sie existiert zwar noch, dieses individuelle Recht auf dem Papier, aber es wird den Menschen eigentlich einfach unmöglich gemacht, dieses Recht in Anspruch zu nehmen. Deshalb spreche ich von einer de facto Abschaffung. Und vor allem aufgrund einer sehr, sehr rechten Kampagne, die wir seit Monaten erleben. Ihr habt alle dieses Bild gesehen, Spiegel, diesen Samstag. Wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Also er könnte ja auch sagen, wir müssen endlich im großen Stil in die deutsche Bahnstruktur investieren. Er könnte sagen, wir müssen endlich im großen Stil günstigen Wohnraum schaffen. Wir müssen endlich im großen Stil für Frieden sorgen auf der Welt. Nee, er entscheidet sich, also ich meine, mit dem Spiegel zusammen, das auf die Titelseite des größten Magazins des Landes zu bringen. Und für mich ist das dieses Titelblatt der politische Sieg der AfD. Also ohne dass die AfD an der Macht wäre, wird ihre Politik umgesetzt. Aber man sollte sich auch nicht nur auf Deutschland fokussieren, sondern was wir gerade erleben, ist ein gesamteuropäischer Ausdruck einer wirklich, würde ich sagen, autoritären Entwicklung der EU, die mit der Nichtreaktion auf die Klimakatastrophe und auch mit der Militarisierung unserer Gesellschaften im Zuge des Ukraine-Kriegs und des russischen Angriffs zu tun hat. Es wird vorbereitet, dass wir in einer Festung Europa leben und dort möglichst lange glücklich sind, glücklich in Anführungsstrichen, in dem Wissen, dass eigentlich die Art und Weise, wie wir leben, nicht verallgemeinerbar ist. Und man muss wirklich fragen, was für eine EU wird hier gerade erbaut, eine Art umzäunter Garten, und das halte ich für sehr, sehr besorgniserregend. Dabei ist klar, die Polarisierung zwischen den reichen G7-Staaten und dem Rest der Welt spitzt sich kontinuierlich zu. Durch wirtschaftliche, soziale, ökologische Krisen, durch die Vernichtung von Lebensgrundlagen und Hunger. Und gleichzeitig haben wir es mit einer Verrohung der Gesellschaft zu tun. Man weiß, irgendwie spüren alle, dass es außen nicht mehr wirklich funktioniert und man sich deshalb einmauert. Und ankommende Geflüchtete werden als das Außen als Bedrohung, als Vorboten gesehen, die deutlich machen, dass unsere Lebensweise nicht mehr tragbar ist. Und das wird momentan von allen, wirklich allen Parteien an der Regierung, auch von den Grünen, mitgetragen. Ich will eine Buchempfehlung hier aussprechen an dieser Stelle. Dieses Buch ist dieses Jahr rausgekommen, Hinter Mauern. Die beiden Autoren analysieren, was es denn eigentlich mit unseren Gesellschaften macht, wenn wir am Außenrand uns mit so einer Brutalisierung und Kriminalisierung versuchen abzuschotten. Also dass wir nicht zu meinen brauchen, dass das auch nichts mit unseren Gesellschaften macht, dass das nicht unsere Gesellschaften verändert und dieser abgesenkten Rechtsstandards und so weiter, dass es nicht irgendwann mal auf uns zurückschwappen wird. Ich kann das wirklich nur empfehlen, 160 Seiten, die nochmal aus einer anderen Perspektive deutlich machen, warum wir uns gegen diese Politik stellen müssen. Noch eine Buchempfehlung, Das Fluchtparadox von Judith Kohlenberger über den sehr widersprüchlichen Umgang mit Vertreibung und Vertriebenen. Letztes Jahr erschienen, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber man hat sozusagen, es wird die ganze Zeit die Illusion geschürt, man könne das alles, die Migration, in den Griff bekommen, ohne ein Wort über die imperiale, koloniale Produktions- und Lebensweise unserer Gesellschaften zu verlieren. Fluchtursachen bekämpfen bedeutet, entgegen der herrschenden Perspektive festzustellen, dass die Veränderung nicht im globalen Süden beginnen muss, sondern dass die europäischen Staaten ihre eigenen Gesellschaften grundlegend auf eine nachhaltige Grundlage stellen müssen, sodass wir hier nicht mehr auf Kosten der anderen leben. Denn die Aufrechterhaltung unserer Ordnung, unserer schönen, Tübingen ist ja sehr schön, gemütlich, auch ich komme aus München, da kann man auch denken, die Welt ist in Ordnung. Die Aufrechterhaltung unserer Ordnung bedeutet zwangsläufig anderswo Gewalt, Zerstörung und Ausbeutung. Der niederländische Schriftsteller David van Reybrouck hat gesagt, Zitat, die Hungrigen werden zu den Schuldigen kommen. Und ich denke, das stimmt auch auf einer gewissen Weise. Wenn wir von Bekämpfung von Fluchtursachen sprechen, müssen wir darüber sprechen, wie wir hier unsere auf Ausbeutung, Ressourcenextraktivismus und Wachstum basierende Wirtschaftsordnung verändern. Und es bedarf, man muss deshalb auch über eine umfassend sozialökologische Transformation, wenn nicht sogar Revolution, sprechen. Was das alles bedeuten würde, so eine sozialökologische Transformation, haben wir als Medico, das findet ihr auch da hinten in einer Studie mit Sonja Buckel und anderen ausgearbeitet und nennen das Recht, nicht gehen zu müssen. Europa hat sich zu Recht, und damit komme ich langsam zum Ende, dem Schicksal der Menschen in der Ukraine zugewandt, hat ihren Tod betrauert und Geflüchtete aus der Ukraine mit offenen Armen empfangen. Gleichzeitig hat sich Europa von Menschen abgewendet, die als fremd wahrgenommen werden. In rassistischen Bildern und grenzpolizeilichen Maßnahmen werden sie entmenschlicht und ihr Tod wird manchmal aktiv herbeigeführt, aber zumindest immer in Kauf genommen. Das ist im Europa der Gegenwart kein Skandal mehr. Deutlich wird, dass Migration sich nicht stoppen lassen wird. Die EU bestimmt nur darüber, wie tödlich sie sein wird, wie viele Menschen bei dem Versuch, zu uns zu kommen, sterben. Und das sollten wir nicht hinnehmen. Dankeschön.